Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Die Ampelkoalitionäre haben ihren Finanzstreit über die Kindergrundsicherung beigelegt, was zugleich heißt, dass der Weg frei ist für das Wachstumspaket, das der Bundeswirtschaftsminister auf der Zielgeraden hatte, aber nicht ins Ziel bringen konnte, solange die Kindergrundsicherung ein Zankapfel blieb. Weiter strittig ist aber eine andere Habeck-Idee, der Industriestrompreis. Bevor sich die Ampel morgen damit weiter beschäftigt, Volker Fint zu Plänen und Erwartungen.
Die Wirtschaftsverbände sind sich unisono einig. Sie fordern ein klares Aufbruchssignal von der morgen beginnenden Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Also Maßnahmen, die auf eine deutliche Entlastung der Wirtschaft hinauslaufen. Der dazugehörige Forderungskatalog ist umfangreich. Eine Abschaffung oder Senkung der Stromsteuer und eine Reform der Netzentgelte, ein an den Börsenstrompreis gekoppelter Industriestrompreis und die endgültige Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Daneben eine Investitionsprämie sowie eine großzügige Ausweitung des steuerlichen Verlustabzugs. Letzteres ist mit dem Wachstumschancengesetz der Ampelkoalition auch geplant. Es soll Steuererleichterungen für Unternehmen in der Höhe von 6,5 Milliarden Euro ermöglichen. Und nach der Einigung bei der Kindergrundsicherung steht einer Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes offenbar nichts mehr im Wege. Das zumindest betonte heute auch Familienministerin Lisa Paus, die mit ihrem Einspruch im Kabinett die Verabschiedung verhindert hatte. Und Finanzminister Christian Lindner machte deutlich, dass für ihn das eigentlich nur der erste Schritt sein soll.
Das Wachstumschancengesetz, das jetzt kommt, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, Anreize für Investitionen. Aber eigentlich müssten wir in Deutschland den Solidaritätszuschlag für die Betriebe bzw. die Körperschaftssteuer abschaffen, um international wettbewerbsfähig zu sein. Das ist aber mit den Mehrheiten im Deutschen Bundestag nicht möglich. Also machen wir das, was möglich ist.
Doch vor dem Hintergrund der Uneinigkeiten in der Koalition ist auch noch offen, wie die Debatte über einen niedrigeren Industriestrompreis weitergeführt werden wird. Den Vorschlag hatte ursprünglich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ins Spiel gebracht. Inzwischen hat sich auch die SPD-Bundestagsfraktion offensiv hinter diese Pläne gestellt. Aber die FDP ist grundsätzlich dagegen und auch Bundeskanzler Olaf Scholz warnt vor einer unfinanzierbaren Dauersubvention mit der Gießkanne. Fortschritte sollen dagegen beim Thema Bürokratieabbau erreicht werden. Das wird von allen drei Koalitionspartnern grundsätzlich begrüßt, doch die Tücke liegt wie so oft in den Details, wenn es um die Umsetzung geht. Deshalb fehlt auch hier noch ein konkreter Entwurf.
Volker Fintamer war das. Der Weg ist frei fürs Wachstumspaket um die Idee der Industriestrompreise. Gibt es weiter Kontroversen? Was würde die Konjunktur auf Trab bringen? Was würde helfen? Und wem nutzen die Pläne der Bundesregierung am meisten? Den großen Unternehmen, den kleinen, sparsamen oder energieintensiven? Für diese Fragen sucht Klaus Rainer Jackisch im Börsensaal nach Antworten.
Ja, und dazu begrüße ich ganz herzlich David Kohl. Er ist der Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär. Herr Kohl, wenn wir uns das jetzt anschauen, dass eben die Möglichkeiten jetzt da sind, dass man dieses Wachstumspaket tatsächlich auf den Weg bringen kann. Was sind denn die zentralen Punkte aus Ihrer Sicht, die dringend notwendig sind, um tatsächlich die Wirtschaft hier wieder flott zu machen?
Was jetzt erstmal beschlossen wurde, ist tatsächlich eine Entlastung auf der steuerlichen Seite. Da kann man für argumentieren. Wenn man das vergleicht, wie Deutschland oder wie deutsche Unternehmen steuerlich im internationalen Kontext dastehen. Die Herausforderungen aber für die deutsche Wirtschaft, für die Konjunktur liegen, glaube ich, in einem anderen Bereich. Wir sind konfrontiert mit einer Welt, wo relativ viel neue Investitionen, neue Geschäftsfelder erschlossen werden können. Die Chancen bieten sich einmal, weil die Angebotsketten sich verändert haben, weil wir die Energiewende vor uns haben. All diese Ketten können sich ermöglichen. Und da wäre wahrscheinlich das beste Mittel hier, das zu ermöglichen, eben wirklich diesen Bürokratieabbau in Angriff zu nehmen, beziehungsweise die Bürokratie da ist, auch schneller zu erledigen. Das heißt, Genehmigungsverfahren zu verschnellern. Wir sind in einem Konjunkturzyklus, der auf Investitionen gepolt ist und eben nicht auf Sparsamkeit, auf Effizienz, sondern wirklich auf Investitionen. Und da ist Deutschland mit den relativ komplizierten Bürokratie relativ schlecht aufgestellt, auch im internationalen Kontext.
Das heißt, unsere Konjunkturschwäche ist eben nicht nur eine Folge der konjunkturellen Probleme weltweit, sondern auch eine strukturelle Schwäche.
Richtig ist natürlich, dass auch die konjunkturellen Probleme weltweit Deutschland besonders stark erwischen. Das ist einmal die Entwicklung in China als großer Exportmarkt. Das hilft da nicht besonders. Es ist vielleicht auch die die internationale Stellung, was die Energiepreise angeht. Auch hier ist Deutschland stärker betroffen. Aber das fördert genau diese strukturellen Probleme zutage. Da werden sie eben stärker, da werden sie sichtbar. Und es ist im Prinzip eine Kombination, die gerade Deutschland hat und die das etwas verschärft und etwas auch punktiert.
Ist es vielleicht auch so, dass wir jetzt von einer Krise zur nächsten immer weiter schlittern, die natürlich in vielen Bereichen Deutschland auch besonders getroffen hat und dass viele Unternehmen auch einfach überlastet sind und vielleicht auch von daher eben diese Hilfe benötigen?
Ja, von Krise, ob man da wirklich von Krise sprechen kann, das ist die große Frage. Schauen Sie sich den deutschen Arbeitsmarkt an, es gibt kaum Arbeitslosigkeit, die Unternehmen verdienen eigentlich ganz gut. Also es ist nicht so, dass laufend hier Unternehmen pleite gehen oder wir vor Massenentlassungen stehen. Das heißt, diese ganzen Ingredienzien für eine Krise, die sind eigentlich nicht da, sondern es sind Probleme im Unternehmensbereich und nach unserer Einschätzung hauptsächlich Probleme, nicht weil man ineffizient oder weil man zu hohe Kostenbelastungen über den Arbeitsmarkt hat oder über die Energiepreise, sondern weil man eben zu langsam ist, um sich an die neuen Herausforderungen anzupassen. Und da könnte man natürlich von der Politik mehr tun.
Nun will man das ja auch tun. Welche dieser Maßnahmen, Sie haben schon angedeutet, helfen zum einen, aber welche sind vielleicht auch nicht so ganz fair? Denn es gibt ja einen großen Streit darum, dass einige Unternehmen da vielleicht möglicherweise auch durchs Raster fallen.
Ja, da sprechen Sie wahrscheinlich diese Energiepreisbremse oder diesen Tarif an. Da hat man wirklich die Herausforderung, wen bevorteilt mir und wer fällt da eben raus. Richtig ist, dass die Abgabenlast auf Energie, also nicht die Produktionspreise, also die Herstellung von Energie besonders teuer ist in Deutschland, sondern wirklich die Abgabenlast auf Energie recht hoch ist, auch im internationalen, auch im EU-Vergleich. Und da, wenn man dort was machen möchte, dann könnte man dort was machen. Da wäre dann auch die Planbarkeit gegeben, denn eine temporäre niedrigerer Preis, der gibt Ihnen ja auch nicht die Planbarkeit für Unternehmen.
Nun sagen ja einige Ökonomen, wir müssen uns eigentlich auch darauf einstellen, dass vielleicht die ganz guten Zeiten vorbei sind. Einige sprechen davon, Deutschland wird auch in den nächsten Jahren eher so im Mittelfeld sein. Stimmen Sie dem zu?
Ja gut, die grundsätzlichen Wachstumstreiber, die sind mäßig für Deutschland. Das liegt einmal, da fangen wir gleich mit der Demografie an oder mit der arbeitsfähigen Bevölkerung. Das ist der strukturelle Wachstumstreiber. Und da muss man sich überlegen, möchte man der Demografie entgegenwirken mit Zuwanderung, mit schlauer Zuwanderung, wirklich im Arbeitskräftebereich. Wenn es dort keinen breiten Konsens gibt und auch umsetzbare Möglichkeiten, dann bleiben die Wachstumsraten gering. Bedeutet das gleichzeitig, dass der Wohlstand schrumpft? Wahrscheinlich nicht. Deutschland ist ein sehr wohlhabendes Land und allein diesen Wohlstandsniveau zu halten, würde bedeuten, dass es Deutschland auch weiterhin gut geht.
Das sagt David Kohl, er ist der Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Ja, und so viel zur Resonanz auf die Ampelpläne, machen wir mit den Börsengeschäften weiter. Auffällig ist ja schon, dass bei allen Konjunktursorgen und bei den Klagen über strukturelle Probleme die Börse gut läuft. Und so ist das auch heute.
Ja, in der Tat. Die Börse steckt das ja schon seit einiger Zeit weg. Und auch heute geht der deutsche Aktienindex wieder kräftig nach oben. Er steht bei 15.714 Punkten, 82 mehr als gestern. Und das liegt vor allen Dingen an den Auslandsmärkten, insbesondere in Fernost. Dort läuft nämlich das Geschäft relativ gut. Und dementsprechend sind auch die Kurse dort gestiegen. Ein Wachstumstreiber sozusagen der Kurse dort ist die Tatsache, dass die chinesische Regierung entschieden hat, die sogenannte Stempelsteuer deutlich zu reduzieren. Das ist eine Steuer, die man darauf bezahlen muss, wenn man Aktiengeschäfte macht. Und das hat natürlich für gute Stimmung an den chinesischen Märkten, aber auch am japanischen Markt gesorgt.
Gilt aber für eine Aktie nicht. Nach 17 Monaten Auszeit ist die Aktie des wackelnden Immobilienriesen Evergrande zum ersten Mal wieder im Handel. Ja, mit ziemlich verheerender Resonanz.
In der Tat, um 87% eingebrochen. Man hat einfach Sorgen, dass das Unternehmen nicht wieder auf die Beine kommt und dementsprechend dieses kräftige Minus.
Ein paar Aktien aus Deutschland picken Sie noch heraus.
Ja, es sind auch die Immobilienaktien, die hier unter Druck geraten sind mit über 2%. Das liegt daran, dass es weiterhin Sorgen gibt, dass die Notenbanken doch die Zinsen weiter hochhalten, wie auf dem Notenbanktreffen in Jacksonville in der letzten Woche klar wurde. Und ThyssenKrupp Nucera, das ist das Unternehmen, das künftig in Wasserstoff eben sehr tätig sein will, das hat heute gute Geschäftszahlen vorgelegt. Da steigt die Aktie um über 4%.
Euro, Anleihen und Gold noch.
Der Euro ist etwas gestiegen auf 1,0816 $. Die Anleihen, sind die Kurse gefallen, die Umlaufrendite gestiegen auf 2,61%. Mhm. Und die feine Unze Gold kostet 1.914 $, etwas weniger als am Freitag.
Klaus-Rainer Jackisch war das. Es war bereits Thema, was plant die Ampel an Konjunkturstützen, was macht besondere Probleme und stets auf der Problemliste steht Mängel bei der Digitalisierung. Der Branchenverband Bitkom hat die Digitalpläne der Ampel bewertet. Johannes Kuhn berichtet.
Vor fast genau einem Jahr legte die Bundesregierung ihre Digitalstrategie vor. Die Bilanz des IT-Branchenverbands Bitkom fällt durchwachsen aus.
Die Digitalpolitik der Bundesregierung ist ambitioniert. Sie hat ein ambitioniertes Strategieprogramm aufgesetzt mit 334 Maßnahmen insgesamt.
Lobt einerseits Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst das Ambitionsniveau.
Allerdings haben wir ein Umsetzungsproblem. Denn bislang sind nur ca. 10%, also wenn wir ganz genau sind, 11% dieser 334 Maßnahmen umgesetzt worden.
11% sind abgeschlossen, 2/3 befinden sich in der Umsetzung mit sehr unterschiedlichem Status. Und 77 Projekte, also 23%, seien noch gar nicht angegangen worden. Große Fortschritte verzeichnen die Interessenvertreter der Digitalwirtschaft beim Ausbau der Breitband- und Mobilfunknetze. Die erleichterte Einwanderung von Fachkräften sei verabschiedet und dringend notwendig. Und auch das Gesundheitswesen, zum Beispiel beim flächendeckenden Einsatz der elektronischen Patientenakte, mache Fortschritte. Andere Felder lassen laut Bitkom zu wünschen übrig. Allen voran die Schuldigitalisierung, so Wintergerst.
Nicht begonnen, aber sofort gestartet werden müssten aus unserer Sicht der Digitalpakt, der dafür da ist, Geld bereitzustellen für die Digitalisierung der Schulen und damit für die jungen Menschen in Deutschland, dass sie digital ausgebildet werden können, einen natürlichen Zugang zu diesen Technologien bekommen.
Aktuell stellt der Bund noch bis Mai 2024 Mittel für die digitale Ausstattung von Schulen zur Verfügung. Ein weiterer Digitalpakt zur Anschlussfinanzierung ist geplant, aber bislang noch nicht ausverhandelt. Entsprechend läuft die Förderung Stand jetzt erstmal aus. Das moniert der Bitkom ebenso wie das Fehlen eines Digitalbudgets, das eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart war. Ebenfalls auf der Mängelliste die schleppende Verwaltungsdigitalisierung und die fehlende Möglichkeit, sich flächendeckend digital auszuweisen. Und auch die Abschaffung der Schriftformerfordernis sei noch nicht so weit gediehen, wie man sich das vorgestellt habe. Als Grund für die schleppende Umsetzung identifiziert Wintergerst auch die verteilten Zuständigkeiten.
Der Schwachpunkt kommt natürlich daher, dass es keine, und so würden Sie das ja teilweise im Unternehmen machen, keine zentrale Projektsteuerung bekommen in diesen Themen. Jedes Ressort macht ja sozusagen seine eigenen Digitalprojekte und die Expertise ist per Definition immer unterschiedlich.
Ein gestärktes und echtes Digitalministerium könne hier Abhilfe schaffen, so Wintergerst. Die Bundesregierung habe sich aber dagegen entschieden.
Seit 23 Jahren gibt es die unabhängige Patientenberatung UPD als Anlaufstelle für Ratsuchende im Gesundheitswesen. Die UPD hat eine ziemlich wechselvolle Geschichte hinter sich. Zunächst war sie ein Modellprojekt, dann wurde sie weitergeführt unter anderem von Verbraucherschutzverbänden und Sozialverbänden. Dann ging sie, sehr kritisch begleitete Version, an einen privatwirtschaftlichen Dienstleister. Bezahlt wurde die unabhängige Patientenberatung immer zu fast 100% aus den Beiträgen der gesetzlich Krankenversicherten. Und nun soll es mit Wirkung ab dem kommenden Jahr ein neues Modell für die Trägerschaft geben und das sorgt für ziemlich viel Ärger. Über die Hintergründe habe ich mit Sebastian Schmidt-Kehler gesprochen und ihn zunächst um eine Erklärung gebeten. Die UPD soll nun in einer Stiftung eine neue feste Bestandsbasis haben. Einen entsprechenden Bundestagsbeschluss gibt es. Und was macht solchen Ärger?
Naja, die Frage ist immer, egal welche Rechtsform eine Organisation hat, wer das Sagen hat. Und bei der unabhängigen Patientenberatung ist natürlich die Unabhängigkeit als Wesensmerkmal besonders wichtig. Und Unabhängigkeit darf nicht so verstanden werden, dass sie völlig neutral sein soll, sondern sie soll Partei ergreifen für Patientinnen und Patienten. Auf der Seite der Patientinnen und Patienten stehen. Und dann gibt es noch andere Interessenlagen im Gesundheitssystem. Das sind die der Kostenträger, die der Leistungserbringer und der Industrie. Und entscheidend ist, dass eben diese drei Gruppen in der Steuerung der UPD außen vor sind, um hier keinen Einfluss ausüben zu können.
Und zur Erklärung, die UPD verfügt über 30 regionale Beratungsstellen, über ein bundesweit kostenfreies Beratungstelefon und eine Online-Beratung im Internet und außerdem fahren Beratungsmobile durch weitere 100 Städte. Die Beratung, wie gesagt, ist kostenfrei, sie gilt gleichermaßen für gesetzlich wie für Privatkrankenversicherte. Braucht man so etwas?
Ja, man braucht so etwas ganz einfach deshalb, weil es immer Gruppen gibt, die auch durchs Raster fallen. Man muss auch schauen, wer profitiert eigentlich von der UPD und welche Menschen finden den Weg dorthin und suchen Rat und Hilfe. Und das sind in der Regel wirklich Menschen, die durchs System fallen, die keine Diagnose bekommen, die im Konflikt sich befinden mit der Krankenkasse oder auch einen Behandlungsfehler erlitten haben. Also das sind sozusagen Menschen, die wirklich auch in Not sind und es entsteht eine große Lücke, wenn dieses Beratungsangebot in dieser Form nicht fortgesetzt wird.
Zu Ihrer Person, Herr Dr. Schmidt-Kähler, Sie sind jetzt bei der Bertelsmann Stiftung beschäftigt, Sie waren aber beruflich eng mit der UPD verbunden, Sie haben die Frühphase wissenschaftlich begleitet und Sie waren dann 2011 Geschäftsführer der UPD und das war in einer Phase, in der doch auch schon die gesetzliche Krankenversicherung diejenige Instanz war, die bei der UPD gezahlt hat. Was ist denn jetzt? Wir haben das erwähnt, neues Stiftungsmodell für die unabhängige Patientenberatung. Was ist denn jetzt anders?
Ja, man könnte auch sagen, was hat sich nicht geändert? Ja, das Problem ist ja sozusagen ein struktureller Geburtsfehler der UPD, dass sozusagen die Finanzierung dieser Einrichtung ausgerechnet bei dem Akteur liegt, mit dem die Ratsuchenden die meisten Konflikte haben.
Mit den Krankenkassen und also?
Mit den Krankenkassen, natürlich. Und jetzt ist es natürlich ein guter Schritt zu sagen, es muss eine unabhängige Stiftung geben, damit sich das Ganze auch sozusagen frei von den Interessen von Leistungserbringern und Kostenträgern entfalten und entwickeln kann. Wenn aber dann natürlich innerhalb dieser Stiftung dann doch wieder der GKV-Spitzenverband das Sagen hat, weil die Förderung finanziell auch darüber läuft, man hätte ja auch das steuerfinanziert machen können, dann wäre das anders gewesen. So ist der GKV-Spitzenverband gewissermaßen verpflichtet, die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Mittelverwendung zu überprüfen. Und darüber entsteht natürlich, ob nun gewollt oder ungewollt, immer auch eine Einflussnahme. Und das ist einfach das strukturelle Problem, was jetzt eben fortgesetzt wird. Und an manchen Stellen gibt es sogar einen Rückschritt, wenn man sich anschaut, was jetzt geplant ist. Also in der früheren Zeit konnten dann eben die Patientenorganisationen diese UPD auch steuern. Jetzt ist ja ein Entwurf auf dem Tisch, wo eine Pattsituation entstehen kann. Also wir haben hier keine Weiterentwicklung im Sinne der Ratsuchenden.
GKV, um das gerade zu ergänzen, das steht für gesetzliche Krankenversicherung. Ich will aber gerne nachfragen, wie belegbar ist denn nun dieser Verdacht, dass das jetzt geplante Stiftungsmodell, das im kommenden Jahr umgesetzt werden soll und in dem die gesetzliche Krankenversicherung präsenter ist als zuvor, dass das nicht unabhängig ist oder nicht verbessert unabhängig ist. Welche Belege gibt es dafür? Im Moment, Sie haben den eben kurz erwähnt, da kursiert ja so ein Entwurf für eine Satzung, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Was stört denn an dieser Satzung?
Naja, es ist, Sie sprechen da etwas an und legen den Finger in die Wunde, genau wenn es um den Beleg geht. Es gibt ja durchaus Akteure im Gesundheitswesen, die da auch sehr geschickt agieren. Und es ist natürlich so, wenn zum Beispiel alle einzelnen Akteure zusätzlich zu der ohnehin schon geplanten Evaluation und Begleitforschung dieser Patientenberatung dann noch da das Recht bekommen, zusätzlich noch eigene Evaluationen durchzuführen, dann hat das meist einen Hintergrund. Das heißt, es gibt hier natürlich auch die Möglichkeit, der UPD das Leben schwer zu machen, ja, um es mal so zu sagen. Insofern haben wir hier eine Situation, die im Gegensatz zu vorher wirklich nicht besser ist.
Zuvor gab es ja die Konstruktion, dass ein privatwirtschaftlicher Dienstleister die UPD in der Sache geführt hatte, also operativ geführt hatte. Sanvartis hieß da, das war eine Konstruktion, die immer Kritiker auf den Plan gerufen hatte, dass damit nun erst recht die Unabhängigkeit bedroht sei, denn das Unternehmen hatte auch Kunden in der Pharmaindustrie. Ja, Sanvartis ist dann umstrukturiert und verkauft worden und nach Ansicht des Bundesrechnungshofes wohl bestand der Vorwurf, dass da auch die Sanvartis zu teuer arbeitet. Aber klar ist ja, dass das auch kein Modell sein würde, oder?
Nein. Also es war ja eigentlich genau die Situation, wir kamen von einer UPD, die getragen war von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der Verbraucherzentrale, wie den Sozialverbänden und hatten dann eine Situation einer, wenn man so will, kommerziellen UPD, die eben von Akteuren getragen wurde, die wiederum auch für die gesetzliche Krankenversicherung tätig waren. Und das war natürlich auch keine Lösung und deshalb war das eigentlich ein guter Impuls, jetzt eine Stiftung ins Leben zu rufen. Da hat man jetzt aber eben am Ende wieder eine Situation, dass sich im Grunde zuvor nichts verändert hat. Und das Schlimme ist, dass so eine Stiftung nicht mehr leicht veränderbar ist. Das heißt, das ist dann ziemlich in Stein gemeißelt.
Ein anderer Aspekt, jetzt kurz bevor dieses Stiftungsmodell an den Start gehen kann, im Januar soll es ja losgehen. Ich habe den noch amtierenden UPD-Geschäftsführer Torben Krumwiede gefragt, der ja noch bis Jahresende mit dem Betrieb der UPD beauftragt ist. Klappt das? Hier seine Antwort.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Situation für Ratsuchende im Januar unbefriedigend sein wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass bis dahin eine operativ tätige Stiftung aufgebaut sein wird.
Torben Krumwiede, der jetzige Geschäftsführer der UPD. Auf die Frage, wie es jetzt mit den Beschäftigten der OPD weitergeht, da hat er gesagt:
Unser Auftrag für die unabhängige Patientenberatung endet zum 31.12. Das hat zur Folge, dass alle Beschäftigten der jetzigen OPD eine Kündigung erhalten müssen und voraussichtlich im September erhalten werden. Aus unserer Sicht kann man hier von einem Versagen der Politik sprechen. Es war genügend Zeit, die Stiftung vorzubereiten und mit Leben zu füllen.
Der OPD-Geschäftsführer Krumwiedig, wie gehört, mit dem Vorwurf des politischen Versagens. Aus Ihrer Sicht des früheren OPD-Insiders, Herr Schmidt-Kähler, stimmen Sie dem zu?
Naja, zumindest war absehbar, dass es irgendwann eine Lösung geben muss. Und es hat sehr lange ist nichts passiert. Und natürlich ist das nicht schön, denn hier sind ja Strukturen, die funktionieren und die jetzt dann sozusagen erstmal wieder in sich zusammenfallen und dann wieder neu aufgebaut werden müssen. Das gilt natürlich auch gerade für das Personal, was man in eine Stiftung vielleicht auch hätte übernehmen können. Wenn die dann jetzt sozusagen auf anderen Stellen inzwischen wieder sitzen, sind sie für die Patientenberatung nicht mehr verfügbar. Und das ist in der Tat bedauerlich.
Kommen wir nochmal auf dieses Kernproblem der Unabhängigkeit zu sprechen. Sie haben das ja eben schon erwähnt und wir haben auch gesagt, auch zu Ihrer Zeit gab es die Finanzierung durch die Krankenkassen. Wie müsste Unabhängigkeit bei der Patientenberatung beschaffen sein, damit ja dieses Attribut wirklich gilt, dass es frei von Einflussnahme, frei von Beeinflussungen da beraten werden kann?
Also die totale Unabhängigkeit ist wahrscheinlich ein Konstrukt, was es so nie geben wird. Das ist sozusagen ein Idealzustand, den man versucht anzustreben. Und überall liegen Interessen, auch zwischen Patientengruppen gibt es unterschiedliche divergierende Interessen, die man ausbalancieren muss. Aber im Großen und Ganzen müsste sichergestellt sein, dass die Akteure aus dem Gesundheitssystem, mit denen die Ratsuchenden in Konflikt geraten können, weshalb sie dann die unabhängige Patientenberatung aufsuchen, dass die außen vor sind aus der Steuerung dieses Beratungsangebots. Das würde eben zum Beispiel möglich sein durch eine Steuerfinanzierung, wo man dann das Ganze so ansiedeln könnte, dass es außerhalb des Gesundheitssystems, also ein Außen gibt. Die OPD hat ja auch eine Funktion, Problemlagen im Gesundheitssystem ausfindig zu machen. Und das ist immer ein Unterschied, ob man sich selbst evaluiert oder ob das von außen geschieht. Deshalb ist es wichtig, ein Außen zu schaffen.
Sebastian Schmidt-Kähler war das zu Konflikten rund um die Reform der unabhängigen Patientenberatung der OPD. In den Wirtschaftskommentaren geht es, wie bei uns, eben um den Industriestrompreis, das Handelsblatt dazu.
Man kann zu dieser Subvention stehen, wie man will, doch eine verlässliche Planung der Energiekosten für das eigene Unternehmen lässt sich so nicht aufstellen. Eine Entscheidung soll erst Ende des Jahres fallen. Kein Wunder, dass viele Unternehmen ins Ausland flüchten wollen, wo die Energiekosten niedriger sind und vor allem berechenbarer. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schreibt: Experten sagen, dass ein deutscher Industriestrompreis nicht in globalisierte Zeiten passe. So würden nur Steuergelder von weniger energieintensiven Branchen in energieintensive umverteilt, deren Ende so oder so komme. Deutschland solle seine Grundstoffe aus Ländern mit Billigenergie einkaufen und Subventionen in seine Hightech-Vorreiterrolle investieren. Ohne auszusprechen, dass damit die Abwanderung ganzer Branchen samt Verlust tausender Jobs gemeint ist, scheint Bundesfinanzminister Lindner Sympathien dafür zu hegen. Jedenfalls will er keine Milliarden zur Stabilisierung der klassischen Industrie opfern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf den Vorschlag der SPD-Fraktion ein, Mieterhöhungen stärker zu begrenzen. Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Berliner Mietendeckel müsste aber klar sein, dass eine Politik gegen Vermieter den Mangel verschärft und Mietern schadet. Will die SPD Mieten dämpfen, sollte sie sich darauf konzentrieren, Baustandards oder andere Hürden für Investoren zu senken und die Vermieter nicht durch immer neue Auflagen zu verprellen. Und die Berliner Morgenpost ergänzt: Die Wohnkosten steigen auch, weil die Wärme teurer wird, das Angebot an Wohnungen in vielen Gegenden nicht ausreicht oder Bauen einfach teuer geworden ist. So vielschichtig ein Problem ist, so differenziert muss auch an Lösungen gearbeitet werden. Doch davon ist nicht viel zu spüren. Die versprochenen 400.000 neuen Wohnungen im Jahr werden nicht gebaut. Die Bauwirtschaft steckt in der Krise, weil es sich anscheinend derzeit nicht rechnet, mehr Angebot auf den Markt zu bringen.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Petra Enzminger am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.